Gegenstand dieses Vortrags ist das Rolandslied des Pfaffen Konrad, in dem von mir zunächst der historische Kern, der dem Rolandstoff zugrunde liegt, transparent gemacht wird, sowie die Frage nach der handschriftlichen Überlieferung und der literarischen Vorlage für Konrads Rolandslied geklärt wird, soll sie schrittweise dem Text angenähert werden, um im Anschluss daran darzustellen, inwiefern sich die klerikalen Konzepte der Kreuzzugs- und Märtyrerideologie im Rolandslied artikulieren. Hierbei werde ich an verschiedenen Stellen die romanische Vorlage vergleichend heranziehen, um die Umformungen bzw. Neuakzentuierungen, die der Stoff in der mittelhochdeutschen Dichtung Konrads erfahren hat, aufzeigen zu können. Bevor ich mich nun dem historischen Kern zuwende, sei zuallererst angemerkt, dass es sich beim Rolandslied nicht um einen chronikalen oder historiografischen Text handelt, sondern um Dichtung, also einen literarischen Text. Der gescheiterte Spanienfeldzug Karls des Großen im Jahr 778 bildet den historischen Kern, der dem literarischen Rolandstoff zugrunde liegt. Am 15. August des Jahres 778, als sich das Heer Karls bereits auf dem Rückzug befand, geriet die Nachhut seines Heeres beim Überqueren der Pyrenäen in einen Hinterhalt baskischer Christen, durch den die Nachhut militärisch weitgehend aufgerieben wurde. Getötet wurde hierbei auch ein gewisser Roland, seines Zeichens Markgraf der Bretagne. Eine Schilderung dieser Ereignisse findet sich bereits in der Vita Caroli Magni des fränkischen Gelehrten Einhard. Die Rolandssage formte aus diesem historischen Ereignis eine Auseinandersetzung zwischen dem christlichen Frankenheer und den muslimischen Truppen, die Spanien besetzten. Bezüglich der Umformung dieser Ereignisse erwähnt Monika Schulz die nordspanische Handschrift Nota Emilianense, die wahrscheinlich im ausgehenden 11. Jahrhundert entstanden ist. Bereits dort sind es nicht mehr baskische Christen, sondern orientalische Muslime, die fränkischen Krieger in der Schlacht von Roncesvalles getötet hätten. Das veränderte Feindbild wird hier evident. Schulz sieht darin den Beginn der Stilisierung Rolands zu einem Bekämpfer der Heiden, als der er aus der altfranzösischen Chanson de Roland und dem mittelhochdeutschen Rolandslied bekannt ist. Das Rolandslied des Pfaffen Konrad ist vermutlich um 1170 im Auftrag Heinrichs des Löwen entstanden. Im Epilog nennt sich der Verfasser selbst. Dort heißt es: Ich heiße der Pfaffe Konrad. Auf mittelhochdeutscher Sprachstufe hatte der Begriff Pfaffe noch nicht seine heutige abwertende Bedeutung. Seine Selbstbezeichnung als Pfaffe zeigt lediglich an, dass es sich bei ihm um einen Klerikus, einen Weltgeistlichen gehandelt haben muss, also um jemanden, der die geistliche Ausbildung durchlaufen hat. Der maßgebliche Überlieferungsträger des Rolandslieds ist die mit 39 Federzeichnungen versehene, um 1200 hergestellte Heidelberger Handschrift P, da nur in dieser Handschrift nahezu der gesamte Text erhalten geblieben ist. Aufgrund des Verlustes eines Doppelblatts besteht in der Handschrift P, die auf 123 Pergamentblättern etwa über 9000 Verse umfasst, eine Lücke im Text. Als zentrale Quelle diente Konrad die altfranzösische Chanson de Roland. Auf diese Vorlage nimmt der Verfasser in seinem Epilog selbst Bezug. Konrad legt dar, er habe seine romanische Vorlage zunächst ins Lateinische übersetzt, um auf dieser Grundlage eine volkssprachige Dichtung anzufertigen. Im mittelhochdeutschen Text liest sich das so: Also es an dem Buche geschrieben staat, in französischer Zunge, so han ich es in die Latine betwungen, dann in die Tütische gekehrt. Der Hinweis auf die altfranzösische Quelle ist doch deswegen entscheidend, weil Konrad seine Vorlage in nicht unerheblichem Maße umgestaltet hat, wobei diese Umgestaltungen besonders am Textumfang sowie an der im Text zum Ausdruck kommenden Ideologie und der damit in engem Zusammenhang stehenden Motivation des Konflikts augenfällig werden. Bei einer Gegenüberstellung der altfranzösischen Fassungen mit der mittelhochdeutschen Dichtung fällt auf, dass Konrads Text signifikante Erweiterungen durch Reden, aber auch durch beschreibende und kommentierende Passagen enthält. Diese Erweiterungen ergeben sich hauptsächlich dadurch, dass Konrad die Kreuzzugsideologie, gleichwohl sie sich bereits andeutungsweise in der Chanson de Roland finden lässt, zu einem zentralen Element des Textes ausbaut. Zwar richtet sich der Feldzug auch in der Chanson de Roland gegen die Muslime in Spanien und ist damit ausgewiesen als ein christliches Vorhaben. Es dominieren in der Erzählung allerdings die weltlich-militärischen Aspekte, sodass Burichter und Tomasek zu der Einschätzung kommen, dass der Chanson jedenfalls nicht derartig explizit das Kreuzzugsmotiv entfaltet. Zwar, so konstatieren sie für die romanische Vorlage, ist das Wissen um die göttliche Hilfe präsent, allerdings nicht in dieser Deutlichkeit tonangebend, denn im Vordergrund stehen die militärischen Leistungen des fränkischen Heeres. Anders gelagert sind die Verhältnisse im Rolandslied, denn im Gegensatz zu der unmittelbar mit der Handlung des Spanienfeldzuges einsetzenden Chanson eröffnet Konrad seine Dichtung mit einem Prolog, an den sich die Schilderung der zum Feldzug hinführenden Ereignisse anschließt. Die Inszenierung Karls als Gottes unmittelbarem Herrscher, aber auch die Darstellung des Feldzuges als göttlich legitimierte Heidenmissionierung erfolgt bereits in diesen ersten Versen. Hier erscheint Karl in erster Linie als Missionar, dessen Verdienste für die gesamte Christenheit gewürdigt werden. Wie der Text gleich zu Beginn klarstellt, entschließt sich Karl nicht aus machtpolitisch-weltlichen Gründen zu diesem Feldzug. Sein Entschluss ist religiös motiviert. Schon der Prolog des Rolandslieds macht also dessen klerikale Stoßrichtung anschaulich. Die Vortrefflichkeit Karls des Großen, die gerühmt wird, ist in dieser Darstellung gekoppelt an seine Missionstätigkeit und damit an seine Verdienste für das Christentum, nicht an Erfolge weltlicher Territorialpolitik. Von Karl heißt es dort: Vor Gotte ist er, wandt er mit Gotte überwandt, fill mannige heidenische Land, da er die Christen hat mit Geret. Er ist vor Gott, weil er mit Gottes Hilfe sehr viele heidnische Länder eroberte und damit den Ruhm der Christen vermehrt hat. Zitat Ende. Und Karl habe große Ehre und Gewinn erkämpft, indem er die grimmigen Heiden betwungen, dass sie erkannten das wahre Licht, ziehne wessen eh nicht, wer ihr schöpfere was. Neudeutsch hieße das in etwa: die wilden Heiden besiegt, sodass sie das wahre Licht erkannten. Vorher hatten sie nicht gewusst, wer ihr Schöpfer ist. Zitat Ende. Die Kreuzzugsideologie, die der dualistischen Lehre von der Civitas Dei und der Civitas Diaboli des lateinischen Kirchenvaters Augustinus folgt, wird im Rolandslied außerordentlich prägnant artikuliert. Nach dieser dualistischen Auffassung stehen sich also die Christen, verstanden als Volk Gottes, einem Volk des Teufels, worunter aus der Perspektive des christlichen Mittelalters alle Nichtchristen fallen, feindlich gegenüber. Angemerkt sei an dieser Stelle, also wenn ich in meinem Vortrag von Heiden spreche, steht der Begriff immer in Anführungszeichen, zitiert also den mittelhochdeutschen Text und die sich in ihm ausdrückende klerikale Ideologie. Dieser theologische Dualismus von Christen und Heiden bildet also das ideologische Grundelement von Konrads Dichtung, in der der negative, in der romanischen Vorlage bereits angelegte Blick auf die sogenannten Heiden noch ausgebaut wird. Die Charakterisierung der gegenübergestellten Gruppen erfolgt im Text nach einem sehr klaren, kontrastiven Schema der guten Christen einerseits und der schlechten, hinterlistigen Heiden andererseits. Und derweil der Text schildert, wie christliche Krieger nach ihrem Tod unmittelbar in den Himmel auffahren, heißt es über die gefallenen Heiden: der Tüfel nahm die Seele. Anders zur Klage ist Karl der Umstand, dass man in Spanien den christlichen Gott nicht anbetet und somit dort sündhaft gelebt werde. Do der Gottes Dirnestmann von Hispania vernahm, wie unküchlichen sie lebeten, die ihr Abgott anbeteten, dass sie Gott mirne forchten, harte sich verworchten, das klagete der Kaiser Ehre. Als der Diener Gottes von Spanien Kunde erhielt, wie unrein sie lebten, Götzen anbeteten, dass sie Gott nicht fürchteten und sich so schwer versündigten, beklagte das der edle Kaiser. Zitat Ende. Betend wendet sich Karl an Gott, er möge die Heiden dem Teufel entreißen. Angeordnet wird Karl der Feldzug, mit dem explizit die Missionierung der Heiden betrieben werden soll, daraufhin von einem Engel, der zu ihm spricht: Karl, Gottes Dirnestmann, ile in Hispaniam, Gott hat dich erhöret, das Lüd würdet bekehret. Karl, Diener Gottes, heile nach Spanien. Gott hat dich erhört, das Heidenvolk wird bekehrt werden. Zitat Ende. Der Hinweis auf möglichen Widerstand gegen dieses Vorhaben bewegt sich in einer Bemerkung des Engels lediglich im Horizont des Religiösen. Der Engel legt dar, dass diejenigen, die sich ihm aber widersetzen, Kinder des Teufels heißen werden und allesamt verdammt sind. Sie treffe der Zorn Gottes und sie werden ewig in der Hölle wohnen. Und einige Verse darauf äußert sich Karl in einer Ansprache vor seinen 12 Fürsten, dass er entschlossen sei, das Heidentum zu vernichten und das Christentum auszubreiten. Seinen Vorkämpfern stellt er als Belohnung eine königliche Krone in der Martyrere Chore, also eine königliche Krone im Chor der Märtyrer, in Aussicht. Unerwähnt bleiben in dieser Ansprache nicht nur, wohin das fränkische Heer sich bewegen soll, auch andere logistische Probleme werden nicht berührt. An der Figur Bischof Turpins kann die rigorose Kreuzzugsideologie, die im Text zum Ausdruck kommt, ebenfalls gut anschaulich gemacht werden. In seiner agitatorischen Ansprache vor dem Heer finden sich auffällige inhaltliche Parallelen zu dem Kreuzzugsprediger Bernard von Clairvaux. Doch nicht nur das Wort, sondern auch das Schwert weiß der Bischof zu führen, wie der Text in den Kampfhandlungen zeigt. In die Ansprache Turpins, aber auch in jene Karls, an das versammelte Heer der Franken, haben Begriffe bzw. Formulierungen der im 12. Jahrhundert geläufigen Kreuzzugsrhetorik Eingang gefunden. So bezeichnet Turpin die Krieger als Pilgerime, also Pilger, die das heilige Kreuz genommen haben, und auch der Hinweis darauf, dass man mit dieser Kreuzname Christus nacheifere, fehlt nicht. Theologisch ausgerichtet ist, wie bereits angedeutet, die Ansprache, die Karl als Heerführer am Anfang des Feldzuges vor seinen Kriegern hält. Dort führt er aus, dass es erstrebenswert sei, seine Familie und seine weltlichen Besitztümer zu verlassen, denn jene, die Gott ihr leibliches Leben opfern, die gewinnen das Himmelreich. Von den Heiden heißt es dort wiederum, die Gottes Hus, sie stürrend, das Lüd sie hinführend und opferen sie den Abgotten. Das ist des Tüfeles Spott. Die Gotteshäuser zerstören sie, entführen die Menschen und opfern sie den Götzen. Das ist des Teufels Hohn. Zitat Ende. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass das Rolandslied, ein verbreitetes Bild des christlichen Mittelalters vom Islam aufgreifend, die Muslime kontrafaktisch als Polytheisten darstellt, wodurch der Kontrast zum Christentum noch verstärkt wird. Zudem wird diese Vielzahl an Göttern etwa als Philböse und die, die an sie glauben, als Tüfeles Geswärme bezeichnet. Erneut unbenannt bleibt Spanien als Ziel der Heerfahrt und auch die Darlegung einer militärischen Strategie oder Ähnlichem fehlt. Ausgesprochen abstrakt bleiben Karls Anweisungen, die er seinen Kriegern mit auf den Weg gibt. Aufgrund der starken theologischen Akzentuierung kommen Burichter und Tomasek zu der Einschätzung, dass es sich bei dieser Rede Karls nicht um eine eigentliche Feldherrenrede handelt, sondern um eine Predigt, zumal Karls Worte von seinen Kriegern mit einem Amen bekräftigt werden. Die theologische Legitimierung, als Christen Krieg führen zu dürfen, geht ebenfalls auf Augustinus zurück, der das Konzept des Bellum Iustum, des gerechten Krieges, entworfen hat. Und als solcher wurde der Kampf gegen die Heiden verstanden. Wie nach dem Konzept des Bellum Iustum erforderliche, legitime Autorität, einen Krieg führen zu dürfen, ist im Rolandslied gewissermaßen mehr als gegeben. Neben der in Karls predigtartiger Ansprache angeführten Taten der Heiden, gegen die sich zur Wehr gesetzt werden soll und die nach dieser Anschauung als legitimer Grund bereits genügt hätten, erhält Karl, wie bereits dargestellt, von Gott selbst vermittelt durch den Engel den Auftrag, gegen die Heiden in Spanien zu kämpfen. Vorläufig kann festgehalten werden, dass durch die Vorgeschichte, die den eigentlichen Kampfhandlungen im mittelhochdeutschen Text vorangestellt ist, die Heerfahrt zum einen ausdrücklich als göttlich legitimiert erscheint und zum anderen zeigt der Text Karl als göttlich inspirierten Herrscher. da der himmlische Bote ihm erst nach seinem Gebet, ihm also auf sein Gebet antwortend, den Auftrag erteilt, nach Spanien zu eilen, wird der Eindruck der Gottesunmittelbarkeit Karls noch intensiviert. Ferner ist aus der Sicht Karls die Heerfahrt ein theologisch motiviertes Vorhaben. Politische und militärische Aspekte werden von diesem Standpunkt ausgeblendet und die Bekehrungsambition ab Vers 14 als zentrales Element der Heerfahrt gestaltet. Nach dieser Auseinandersetzung mit den klerikalen Aspekten, die bereits im Prolog und der Vorgeschichte tonangebend und handlungsmotivierend sind, soll nun zunächst ein kurzer Überblick über den weiteren Verlauf der Handlung, der dem besseren Verständnis des Nachfolgenden dienen soll, gegeben werden, um daran anschließend aufzuzeigen, wie die Kreuzzugs- und Märtyrerideologie im weiteren Handlungsverlauf sich äußert. Nach den ersten Kampfhandlungen in Spanien, nachdem Fürst Genelun als Bote zu dem muslimischen Herrscher Marsilie geschickt wurde, um einen Frieden auszuhandeln, geben die Heiden vor, sich Karl zu unterwerfen. Karl macht sich darauf mit dem Großteil seines Heeres auf den Rückweg. Nur eine kleine Gruppe von Kriegern, unter denen sich auch Roland befindet, bleibt auf das listige Anraten Genelons zur Sicherung des Friedens zurück. Der Verräter Genelun, der gegen Roland agiert, hat es in die Wege geleitet, dass die Heiden, die zahlenmäßig unterlegenen Franken, die in Spanien zurückgeblieben sind, aus dem Hinterhalt angreifen. Über etwa 3000 Verse dehnt sich die Märtyrerschlacht der fränkischen Krieger und endet mit dem Tod Rolands. Zuvor, noch während der Schlacht, hatte Roland in sein Horn gestoßen, von dessen Signal Karl zurückgerufen wird. Roland wird daraufhin von Karl gerecht. Karl besiegt nicht nur den muslimischen Herrscher Paligan im Kampf, sondern erringt auch den Sieg über Spanien und veranlasst, dass Genelun verurteilt und hingerichtet wird. Soweit zum groben Überblick des weiteren Handlungsverlaufes, den wir uns jetzt detaillierter anschauen wollen. Und damit zurück zu dem Punkt in der Handlung, an dem der in Spanien verbliebene Teil des fränkischen Heeres in den Hinterhalt gerät. Direkt nachdem die Franken den Hinterhalt, in den sie geraten sind, entdeckten, bemerkt der Erzähler, mit Biechte sie sich bewahrten, zu dem Tode sie sich garten und waren jedoch gurte Knechte zur der Martergerechte, der Seele zerwegene, wir waren Gottes Degene, wollten nicht entrinnen. Mit der Beichte rüsteten sie sich, bereiteten sich auf den Tod vor und waren dennoch mutige Kämpfer, bereit, das Martyrium auf sich zu nehmen und die Seele zu retten. Die wahren Gotteskrieger wollten nicht davonkommen. Zitat Ende. Einige Verse darauf werden die Gotteskrieger im Text ebenfalls als Gotteskinder charakterisiert, die freudig und bereitwillig das Kreuz nehmen, um zur Erlangung des Reiches Gottes in den Tod zu gehen. Die Welt sie versmacheten, das reine Opfer sie brachten, so sie das Krüze an sich nahmen, seit dem Tode begonnen sie harte Garen, sie kauften, dass Gottes rieche. Die Welt verschmähten sie, sie brachten das reine Opfer, da sie das Kreuz an sich nahmen, zu dem Tode eilten sie schnell und erkauften das Reich Gottes. Zitat Ende. Die zentrale ideologische Bedeutung, die dem Märtyrermotiv im Rolandslied zukommt, wird an der Häufigkeit evident, mit der es während der Darstellung des Schlachtgeschehens im Text Erwähnung findet. Rolands Entscheidung, zunächst nicht in sein Horn Olifant zu stoßen, mit dem er Hilfe hätte herbeiholen können, wird von ihm durch affirmative Bezugnahme auf den Märtyrertod begründet. Desgleichen finden sich im weiteren Schlachtverlauf etwa eine Ansprache Rolands, in der er die Bedeutung des Märtyrertodes darlegt. Seinen Mitstreitern sagt er, was ihnen verheißen ist. Ich referiere hier gleich die neuhochdeutsche Übersetzung. Wem Gott die Gnade schenkt, für seinen Schöpfer hier zu sterben, das nämlich ist Christus, der um unsertwillen gemartert wurde, der hat das Kreuz genommen, er aber ist endgültig zu königlichen Ehren gekommen, wer seinen Herrn in seiner Gottheit schaut, dafür lohnt es sich, dass ihr leidet. Zitat Ende. Darüber hinaus finden sich im Kontext des Schlachtgeschehens diverse Äußerungen Bischof Turpins, in denen der Bischof das Heer auf den Opfertod und das in Aussicht gestellte Reich Gottes einstimmt. Hinzu kommt, dass sich in nicht unerheblicher Zahl kommentierende Einschübe der Erzählinstanz finden lassen, in denen dargelegt wird, dass die Trächtines Knechte, also die gottergebenen Krieger, durch den Tod auf dem Schlachtfeld das Paradies erlangen. Diese Bereitschaft, den Märtyrertod zu sterben, ist gruppenkonstituierend für das christliche Heer. Die Wirkmächtigkeit dieser Gesinnung in der Opferbereitschaft und jenseits Zugewandtheit konvergieren, wird vom Erzähler wie folgt beschrieben, auch hier gleich die neuhochdeutsche Übersetzung. Sie waren alle einmütig. Sie waren einer Gesinnung. Sie fürchteten weder für Leben noch Besitz. Sie waren vorbildliche Kampfgenossen. Nichts konnte den Fall des heidnischen Hochmuts aufhalten. Zitat Ende. Es zeigt sich, dass der mittelhochdeutsche Text die durch einen Hinterhalt ausgelöste Schlacht von Roncesvalles als Märtyrerschlacht der fränkischen Christen gestaltet, die sich somit in seiner klerikalen Ausrichtung zu dem missionarisch motivierten Karlszug des Anfangs fügt. Wie ein Blick in die mit Federzeichnung versehene Handschrift P zeigt, gesellt sich zu diesem Befund, der sich aus der Auseinandersetzung mit dem Text ergibt, eine die Bildebene betreffende Beobachtung. Gleich auf der ersten Illustration, die am Ende des Abschnitts, der die Spanien-Vorgeschichte erzählt, eingefügt ist, wird nicht etwa eine militärische Handlung dargestellt, sondern an dieser Stelle ist Bischof Turpin zu sehen, wie er nach der Kapitulation der Stadt Tortolose einen der muslimischen Bewohner tauft. Überdies steht schon, als der Engel zu Karl spricht, fest, dass die Christen die Heiden besiegen werden, dass also Karls Missionswerk erfolgreich sein wird. So sagt dieser Engel ihm, dass Gott ihn erhört habe und das Heidenvolk bekehrt werden wird. Deutlich wird an dieser Stelle bereits, dass der Erfolg der Christen auf dem Schlachtfeld einzig vom Willen Gottes abhängt, der sich dazu entschied, sie siegreich sein zu lassen. Politische und weltlich-militärische Gesichtspunkte erscheinen vor diesem Hintergrund innerhalb der Handlung als geradezu randständig. Das, was an der Karlsfigur defizitär erscheinen könnte, ließe sich auch als nur folgerichtig verstehen. Es ist für Karl gar nicht nötig, kriegsstrategische Entscheidungen zu treffen, da der Sieg durch Gott verbürgt ist. In der Chanson de Roland, wie im Rolandslied, wird der Tod der fränkischen Krieger als Märtyrertod inszeniert. Gleichwohl sich diese Inszenierung voneinander unterscheiden. Denn in der altfranzösischen Vorlage werden die fränkischen Christen zwar den muslimischen, als ungläubig charakterisierten Mauren gegenübergestellt, der Kampf erscheint jedoch in erster Linie als ein Kampf für den König. Dies lässt sich beispielsweise daran zeigen, dass die altfranzösische Rolandsfigur angesichts des nahenden feindlichen Heeres erklärt, dass sie, die Franken, für ihren König standhalten müssen. Und obwohl Bischof Turpin hier den Tod auf dem Schlachtfeld auch als Märtyrertod bezeichnet, bringt er dieses Argument erst vor, nachdem er in seiner Predigt die Franken auf den König und auf den Kampf für alle Christen eingeschworen hat. Eine christliche Überhöhung Rolands erfolgt hier erst in dessen Sterbeszene, als Roland göttliche Vergebung erlangt und der Erzengel Gabriel Rolands Seele daraufhin ins Paradies geleitet. In Konrads Dichtung stehen die Schilderungen des Märtyrertodes von Turpin und Roland in auffälligem Kontrast. Gleichwohl Turpin sich seine tödliche Verwundung bereits vorher zugezogen hat, wird sein Sterben und seine Aufnahme in den Chor der Märtyrer nur in aller Kürze erzielt. Demgegenüber steht Rolands Tod, der sich über nahezu 200 Verse erstreckt. Nachdem Roland noch einen letzten Heiden erschlagen hat, reflektiert er in seinem Sterbemonolog seine Taten als Krieger und stirbt, nachdem der Engel seinen als Bußezeichen dargebotenen Handschuh angenommen hat, mit ausgebreiteten Armen, in Kruzestall, wie es im Text heißt, also mit seinem Körper die Form des Kreuzes bildend. Karl selbst wiederum bleibt von der Figurengruppe der Märtyrer und damit von dem zentralen Motiv des Märtyrertodes ausgeschlossen. In der Ansprache Karls an das fränkische Heer nach dem Tod Rolands findet das Märtyrermotiv zwar noch Erwähnung, erscheint aber nicht mehr als das eigentliche Ziel. Das Versprechen im Fall des Todes auf dem Schlachtfeld, das Himmelreich zu erlangen, wirkt hier eher tröstend bzw. ermutigend. Indem Karl Gott um seinen Schutz bittet, damit sein Heer die Feinde im Kampf schlagen kann und Um auf diese Weise die gefallenen christlichen Krieger zu rächen, wird ein neuer weltlicher Aspekt gesetzt. Sodass wird ein neuer weltlicher Akzent gesetzt, sodass hier nun nicht mehr der Märtyrertod, sondern der militärische Sieg und das Motiv der Rache als zentrales Ziel Karls formuliert wird. Wie hieran und an den drei Sequenzen zu sehen ist, in denen der fränkische Kaiser in heftiger Trauer die erschlagenen Krieger beklagt, wendet sich Karl vom Ideal des Märtyrertums ab und verhält sich damit in auffälliger Weise widersprüchlich zu seiner Ansprache vom Anfang der Heerfahrt. Dort äußerte Karl noch: Nun schulden wir Fröhliche im Opfern den Lieb. Nun wollen wir ihm, gemeint ist hier Gott, fröhlich unser leibliches Leben opfern. Zitat Ende. Der Eindruck der Widersprüchlichkeit wird verstärkt, da den Kriegern, wie gezeigt werden konnte, während der Schlacht von Roncesvalles der Märtyrertod als das erstrebenswerte Ziel galt und sie gemessen daran nicht zu betrauern seien. Ausgeschlossen ist Karl somit nicht nur von der Figurengruppe der Märtyrer, sondern auch ideologisch ausgeschlossen, da dieses entscheidende Ideal in Anbetracht des Todes von ihm nicht geteilt wird. Der trauernde Karl erfährt aufgrund seiner ungehemmten Emotionalität gleich mehrfach Zurechtweisung durch verschiedene Instanzen. Durch einen Engel, der Karl ermahnt: Nirne klagge du so, es ist weder dienen Schöpferin, Schöpferin. Also klage nicht so, es ist gegen deinen Schöpfer. Durch die Fürsten, da es der Heeresmoral nicht zuträglich sei, und schließlich durch die nur wenige Verse zuvor zum Christentum konvertierte Königin Brechmunda. Trefflich formuliert Thomasek: Es bedarf des festen Glaubens einer Konvertitin, die Karl an seine eigene Predigt erinnert, um endlich auch Karl das Märtyrermotiv begreiflich zu machen. Zitat Ende. Ungeachtet der nicht zu bezweifelnden Gottesunmittelbarkeit Karls werden hier die Ambivalenzen der Karlsfigur bei der theologische Theorie bzw. Rhetorik einerseits und eigene Praxis und Emotionalität andererseits nicht übereinstimmen ersichtlich. In idealer Weise zusammengebracht scheinen hingegen sowohl die militärischen Fähigkeiten Rolands und die Festigkeit seiner Gesinnung, sodass sich Roland in seiner Rolle als Märtyrer, als Gegenbild Karls verstehen ließe. Eine andere Perspektive auf das Märtyrermotiv zeigt eine Szene gegen Ende der Handlung, in der Alda, die dem gestorbenen Roland zur Frau versprochen war, den Kaiser mit der Frage nach dem Verbleib Rolands konfrontiert und von ihm einfordert, ihr ihren Mann zurückzugeben. Unter keinen Umständen will sich Alda auf einen von Karl vorgeschlagenen Ersatzehemann einlassen. Karl entgegnet sie: Scholl ich Rolandes nicht han, so will ich es sterben gerne. Wenn sie also Roland nicht haben kann, ist sie gerne bereit zu sterben und sinkt tatsächlich kurz darauf tot nieder. Die Figur der Alda affirmiert den Märtyrertod nicht. Als Liebende empfindet sie angesichts dessen tödliche Trauer. Abschließend und damit einen Bogen zurück zum Prolog und zum dort artikulierten Herrscherlob Karls spannend, sei angemerkt, dass im Epilog des Rolandslieds, der das Herrscherlob Heinrichs enthält, der Auftraggeber Heinrich mit König David verglichen wird, der dem europäischen Mittelalter als Inbegriff der Bußfertigkeit und als vorbildliche Herrscherfigur galt. Prolog und Epilog stellen gewissermaßen als textuelle Klammer eine Nähe zwischen Karl und Heinrich her. Denn der Aspekt der Heidenmissionierung findet sich sowohl in Bezug auf Karl als auch in Bezug auf Heinrich. Denn über Letzteren heißt es im Epilog, dass durch ihn die Christen erhöht und die Heiden bekehrt wurden. Mit dieser Formulierung bezog sich der Verfasser möglicherweise auf Heinrichs im Jahr 1147 geführten Krieg gegen die Wenden. Und damit bin ich zum Ende gekommen. Vielen Dank.